Der siebente Tag. Finale. Wir haben schon fast alles vom siebenten Tag. Wir haben schon gehört, also dass der Christian Rosenkreuz bemerkt hat, wie der Torhüter dem König einen Brief überreicht hat, worauf der König sehr erschrocken ist, als er diesen Brief gelesen hat. Also der Türhüter, der Torhüter, das ist der erste Torhüter, dem auch der Christian Rosenkreuz auf seinem Weg ins Schloss begegnet ist. Also da gab es auf dem Weg zum Schloss, gibt es ein erstes Tor, da gibt es einen Torhüter, dann geht ein langer Weg zu einem zweiten Torhüter und von dort geht es erst weiter wirklich ins Schloss hinein.
Dem ersten Torhüter hat er die Einladung gegeben.
Dem ersten Torhüter hat er die Einladung gegeben und hat ihm auch sein Fläschchen mit Wasser überreicht. Dafür hat er ein Zeichen bekommen und zugleich auch ein Schreiben für den zweiten Torhüter, dass das weitergeht. Und dieser erste Torhüter ist es, also der jetzt dem König einen Brief übergibt und da steht also drinnen, weil der König das dann später auch dem Christian Rosenkreuz zu lesen gibt, worauf der auch sehr erschreckt, nämlich, weil da steht Folgendes drinnen, also der Torhüter ist dort auf diese Stelle gebannt sozusagen, weil er sich erfrecht hat in das Quartier sozusagen in den Bereich der Venus einzudringen, also in dieses unterirdische Gewölbe, wo die Venus ist und der sozusagen sie in voller Gestalt gesehen hat. Und zur Strafe muss er also dort Türhüter bleiben, so lange bis ein anderer auch diesen Fehler begeht, also die Venus in ihrer vollen Schönheit zu betrachten. Und wir wissen aber aus den Erzählungen, dass das genau dem Christian Rosenkreuz passiert ist. Also am fünften Tag ist er mit seinem Knaben, der ihn ja immer begleitet hat, sind sie halt in der Früh, bevor noch alle anderen munter waren, durchs Schloss gegangen und haben eine Tür bemerkt, die einen Spalt offen war. Und sind halt neugierig dort hinuntergegangen in das Gewölbe, stiegen hinunter und das war eben das Gewölbe, das Grab unter Anführungszeichen oder die Ruhestätte der Venus. Und dort ist er wirklich auch hinuntergegangen und hat sie also dann liegend auf ihrem Bett gesehen, obwohl das eh mit einem Vorhang umgeben ist, aber da hat er halt auch dahinter geschaut. Also er hat die Venus in ihrer vollen Schönheit gesehen. Und jetzt wird natürlich dem Christian Rosenkreuz ziemlich mulmig, weil das heißt, also eigentlich ist er der, der die Aufgabe des Türhüters übernehmen muss. Und er traut sich das aber gar nicht gleich zu sagen, also er ringt noch mit sich, ob er das sagen soll oder nicht. Und dazwischen kommt dann noch einiges andere, also die ganzen neuen Alchemisten sind sie ja insgesamt, werden zum Ritter des Goldenen Steins erhoben und sie bekommen bestimmte Regeln aufgetragen, die sie einhalten müssen. Ich lese sie noch mal ganz schnell vor. Ihr Herren Ritter sollt schwören, dass ihr euren Orden keinem Teufel oder Geist, sondern allein Gott, eurem Schöpfer und dessen Dienerin, der Natur jederzeit widmen wollt. Also das heißt der himmlischen Welt und der irdischen Welt in dem Sinn mit der Natur. Zweiter wichtiger Punkt, dass ihr alle Hurerei, Unzucht und Unreinheit verabscheut und mit solchen Lastern euren Orden nicht beflecken wollt. Ist natürlich auch jetzt weniger im äußeren Sinn gemeint, als es eben überhaupt die seelische Reinheit, die halt notwendig ist, um überhaupt Geistiges in der Seele aufnehmen zu können. Also das heißt, Reinheit in der Seele dann von nämlich überhaupt allen sinnlichen Eindrücken, weil letztlich, wenn ich etwas Übersinnliches erleben will, dann muss ich mich von den sinnlichen Eindrücken freimachen. dass ihr mit euren Gaben jedem, der ihrer wert und bedürftig ist, zu Hilfe kommen sollt. Wert und bedürftig. Also man soll auch nicht Perlen vor die Säue werfen, sozusagen. Also da steckt auch sehr viel drinnen, wert und bedürftig. Also man soll zum Beispiel keineswegs jemand die Weisheiten, die man vielleicht gewonnen hat, aufzwingen, oder wenn man glaubt, das ist doch das Beste für dich. Vielleicht ist es das gar nicht. Also vielleicht braucht er ganz was anderes zu dem Zeitpunkt. Wir haben letztens darüber gesprochen. Ich meine, wir sind heute in einem sehr stark arimanischen Zeitalter und das nicht ohne Grund. Es ist, der Grund ist ja mit auch der, dass alle Menschen durch eine streng materialistische Phase Inkarnation durchgehen müssen, in der sie vom Geistigen nichts wissen. Das ist die einzige Möglichkeit, um den Sprung sozusagen von der Vergangenheit, also von der vorchristlichen Zeit, in die christliche Zeit zu schaffen. Weil die alte Geistigkeit kommt alle aus dem Körperlichen letztlich, aus der Weisheit des Körperlichen. Und das heißt, sie ist nicht ich-durchdrungen noch, sondern sie ist eine Erbschaft, die wir mitbekommen haben. Und der Weg in die Zukunft geht, das Geistige wirklich schöpferisch durch das Ich, also rein im Geistigen hereinzuholen und von daher bis hinein ins Leibliche, bis ins Materielle hinein die Welt zu verwandeln. Es ist also genau der umgekehrte Weg. Und das geht einfach nicht kontinuierlich, das Alte fortsetzt und oh, und jetzt geht es ins Neue weiter. Sondern dazwischen ist ein Bruch, ist ein absoluter Bruch. Und also dass wir heute in diesem materialistisch-arimanischen Zeitalter leben, wo im Moment also in einem Höllentempo das Bewusstsein fürs Geistige bei vielen verschwindet, nicht bei allen. Weil man merkt im Gegenzug auch, dass es Einzelne gibt, die sehr wohl einen sehr starken Zugang zum Geistigen haben. Aber doch im Moment eine Mehrheit, für die das Geistige nichts ist. Real ist das Materielle, sonst nichts. Also namentlich, was die Wissenschaft betrifft, also mit Ausnahme der Physik kann man fast sagen, fast die Physiker sind die einzigen, lustigerweise, die am wenigsten materialistisch sind, sofern sie sich überhaupt mit solchen Fragen beschäftigen, sagen wir mal so. Naja, es ist, glaube ich, die Physik eigentlich schon bewiesen hat, dass Materie in dem Sinn, wie man sich das vorgestellt hat, nicht existiert. Also wenn man genauer forscht, natürlich existiert der Tisch und ich kann ihn angreifen und es ist, der ist nicht nur Illusion oder so. Aber wenn ich näher nachforsche, komme ich darauf, dass dahinter im Grunde nichts Materielles steckt. Also Atome, Elementarteilchen oder so, die sind nichts Materielles. Die sind eigentlich Gesetzmäßigkeiten, die Erscheinungen bestimmen, Erscheinungen hervorrufen. Also wenn ich so ein Elektron nehme oder was, ist das eigentlich eine in der Welt wirksame Idee, also etwas Geistiges, das bestimmte Wirkungen erzeugt, die ich messen kann. Aber es ist nicht so, dass das Elektron existiert. Das Elektron ist und weg. Es erzeugt eine Wirkung. Die Wirkung kann ich messen. Aber, und dann ist wieder eine Wirkung. Zwischen den beiden Wirkungen existiert es nicht in der sinnlich-physischen Welt. Also das heißt, das ist nichts. Jede Vorstellung von Atomen oder so, die sich irgend so kleine Kugeln oder was denkt, ist vielleicht eine gute Gedankenkrücke, aber unrealistisch.
Aber die Zeit gibt schon. Also man kann man messen zwischen der Erscheinung und der nächsten Erscheinung.
Man kann sie messen. Ich meine, auf die Zeit will ich jetzt gar nicht, weil das ist ein eigenes, ein riesiges Kapitel. Weil mittlerweile die Physik, zumindest in manchen Theorien, das ist also nur sehr theoretisch, also zum Beispiel die Quantenschleifen-Gravitationstheorie. die geht davon aus, dass Raum und Zeit auch nur Erscheinungen sind. Und vorübergehend, aber das ist jetzt ein weites Thema, führt uns zu weit weg. Aber jedenfalls, die Physiker sind die ersten eigentlich, die drauf gekommen sind, weil sie ja im Grunde nach der Materie gesucht und geforscht haben, und wie sie immer weiter hineinkommen, kommen sie darauf, dass es eigentlich die Materie in dem klassischen Sinn, wie man es sich vorstellt, also als etwas, was in Raum und Zeit existiert, nicht gibt. Also zum Beispiel die Elektronen oder so sind überräumlich und überzeitlich. Die Erscheinungen unterliegen der Zeit, weil ich kann sagen, es erscheint jetzt etwa hier und etwas später etwa dort. Mit all den.
Was sind das für Zeitabschnitte
ungefähr? Naja, es hängt davon ab, ob Wechselwirkungen stattfinden. Also es tritt überhaupt nur dann in Erscheinung, das ist das Paradoxe, nämlich wenn es mit etwas anderem wechselwirkt, das aber auch nicht in Wirklichkeit, in der Realität da ist, sondern es sind, man könnte sagen, zwei Ideen, die in die Wechselwirkung, ins Wechselspiel kommen und dann eine Erscheinung erzeugen. Und die ist erst physikalisch messbar. Die ist erst da. Also das heißt, es passieren eigentlich geistige Prozesse, und wenn diese geistigen Prozesse passieren, werden Erscheinungen in der physisch-sinnlichen Welt erzeugt. So könnte man das sagen.
Kann man sich das am leichtesten vorstellen, dass zum Beispiel der Mensch ja aus dem Geistigen kommt, eine Weile lang in der Welt lebt,
ja,
sichtbar, und dann eben wieder verschwindet.
Richtig.
Das ist, glaube ich, das, da kann man sich
da kann man sich vorstellen. Nur das Spannende ist, was die Physik sagt, weil das lässt sich ja leicht sagen, jetzt, wenn wir sagen, fürs Geistige des Menschen. Also gut, wir leben halt eine Zeit in der irdischen Inkarnation und dann gehen wir ins Geistige. Aber das ist ja nur die halbe Geschichte. Und nicht ohne Grund ist im Christentum so zentral wichtig die Auferstehung des Leibes. Und das heißt, das Geistige bezieht den Leib mit ein. Das heißt, das Materielle. Das Materielle ist auch ein Geistiges. Und dass wir den Auferstehungsleib noch nicht so wirklich verwirklicht haben, so voll und ganz, nicht einmal annäherungsweise, liegt daran, dass unsere individuelle Geistigkeit, unser Ich, noch nicht so weit ist, bis ins Materielle hinein bewusst zu wirken. Das ist der Punkt. Aber an sich ist unser Körper Geist.
Ja.
Und zu dem kommt die Physik. Also der Stoff, das, was ich angreifen kann, was ich äußerlich sehe, ist ja in Wahrheit die viel höhere Geistigkeit noch. Nicht, weil unser Ich ist so ein winziges Nadelöhr. Nicht, weil das ist das Nadelöhr, das, was auch im Evangelium erwähnt wird, dass das Ich ist, dieses Nadelöhr, dieses winzige Tor, durch das die ganze Fülle des Geistigen ja noch gar nicht herein kann, sondern erst ganz wenig.
Aber immerhin im Willen wirkt.
Im Willen wirkt. Im Willen wirkt.
Ja, da kann man schon absehen. Ne?
Natürlich. Nein, es kommt was, es kommt natürlich was herein. Aber es gibt eben noch viel, viel mehr. Und der Punkt ist, das Erste, was wir tun können, ist, wo wir jetzt anfangen gerade, dass wir durch unser Ich das Seelische, unser eigenes Seelisches einmal verwandeln. Das ist schon eine Schwerarbeit. Also das eigene Seelische wirklich so in den Griff zu kriegen, dass es Ausdruck unserer Individualität wird, ohne dass die Widersacher sich reinmischen und so weiter. Also da haben wir eh noch genug für uns. Also das ist die Stufe, wo wir das Geist selbst uns erwerben. Aber um uns das erwerben zu können, müssen wir vorher durch diesen Nullpunkt des Materialismus durchgegangen sein, wo wir die Illusion haben, dass es nur diese materielle Welt gibt, ohne zu erkennen, dass eigentlich die höchste Geistigkeit dahinter steckt, und noch dazu im Gegenzug nicht einmal unsere eigene Geistigkeit erkennen. So wie es heute ja viele Menschen denken, real ist mein Körper und wenn der stirbt, ist es aus, Ende. Ist nichts mehr, gibt es nichts mehr. Zerstreut sich halt und das war's. Also so denken schon eine ganze Menge Menschen heute und natürlich Vordenker sind viele Naturwissenschaftler. Also heute ganz besonders die Gehirnforscher natürlich. Also die sind ganz drauf, sie wollen alles erklären, alle unsere Geistestätigkeit durch die Gehirntätigkeit. Und was das Tückische auf dem Weg ist, dass sie eine Art des Denkens erzeugen, die tatsächlich sich immer mehr ans Gehirn bindet. Das ist das Ding, weil an sich stimmt es ja nicht, dass das Gehirn denkt. Aber wir brauchen es als Spiegelinstrument, um uns des eigenen Denkens bewusst zu werden. Dazu brauchen wir das Gehirn. Und das funktioniert ja so, dass eigentlich unser Geistiges am Gehirn baut. Und der Reflex davon ist der, was dann ins Bewusstsein kommt. Das ist natürlich nur ein Spiegelbild, was ins Bewusstsein kommt. Das heißt, wir haben in unserem Bewusstsein ja gar nicht den realen Geist zunächst einmal, sondern nur sein Spiegelbild. Das erlebt der Materialist heute ganz stark, ne, Gedanken, das ist ja nichts.
Also für mich war das immer ein Schlüsselerlebnis auch, also irgendwie in einem Märchen ganz besonders,
ja,
stark,
ja.
Wo dieses Mädchen ihre Brüder sucht.
Ja.
Sie geht, das heißt im Märchen, bis ans Ende der Welt. Das heißt meiner Meinung nach bis ans Ende der Materie.
Ja, genau.
Sie geht bereits bis ins Geistige hinein,
richtig,
über den Tod.
Richtig.
Weil der Glasberg und alles,
ja, was, ja, ja, ja,
hat mit dem Tod zu tun. Ne? Der gläserne Blick.
Ja, ja, ja.
Wenn auch beim Schwan vom
ja,
Parzival,
ja,
getötete,
ja,
Schwan, der gläserne Blick in den toten Auge des Schwans. Ne?
Richtig.
Und da beginnt's, dass man praktisch die Materie verlässt und dann dort die Brüder, aber das ist ja genial.
Ja, ja, absolut.
In den Märchen ist
absolut.
Ja, das genial. Ja.
Absolut.
Geschildert.
Ja, ja.
Nicht? Und dann bringt sie wirklich die Brüder zu den Eltern zurück. Eigentlich
ja, 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 ja,
zurück.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja.
Wieder. Ja.
Ja.
Aber schon solange sie lebt. Ne?
Richtig,
sie
ist ja
nicht verstorben, sondern sie hat geopfert und dadurch hat sie Einlass bekommen
in
das Reich des Todes.
Richtig, ja. Ja, ja.
Hat sie ihre,
ja, ja,
gefunden.
Ja, das
also das sind schon Bilder, die
in den Märchen ist ja da unheimlich viel, ja, drinnen, ja, diesbezüglich.
Ja. Da ist
unheimlich viel drinnen.
Dass man das ein bisschen,
ja, 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 es ist richtig. Das ist richtig. Nein, es gab schon natürlich früher mehr Verständnis auch dafür, natürlich teilweise eben noch aus alten instinktiven Quellen. Also bei den Märchen meistens ist es noch aus dem alten Hellsehen heraus. Und also im Vergleich, wenn man es nimmt mit den Märchen jetzt in den Mysteriendramen, die sind natürlich aus der neuen Geistigkeit
schon
genommen.
Schon.
Ja, ja,
ja.
Da ist der Durchgang da.
Ja.
Und ist ja sogar ganz interessant, dass man selbst ein Eingeweihter, wenn er jetzt in einem Erdenleben seine eigentliche geistige Aufgabe, bevor er die beginnt wirklich zu erfüllen, geht er durch eine materialistische Phase durch.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Ich meine, man sieht es ganz deutlich bei Rudolf Steiner. 1900 schreibt er die Schrift Haeckel und seine Gegner. Der Ernst Haeckel war zu der Zeit der Vertreter des Darwinismus, also dieser rein, im Grunde rein materialistischen Entwicklungslehre. Und diese Schrift, also Haeckel und seine Gegner, ist eine absolute Rechtfertigung des Haeckel. Absolut. Absolut. Und nämlich in dem Sinn, dass er alles das zeigt, wo der Recht hat. Und man findet absolut kein Wort, dass da jetzt irgendwas Geistiges hineinwirkt oder so und tut, sondern es ist einfach die Anerkennung dieser rein materialistischen Schilderung, weil die ja auch richtig ist. Sie sieht nur eine andere Seite nicht, aber die ist richtig. Und mit der muss man sich auseinandersetzen, sozusagen. Und im selben Jahr fängt er an mit der Tätigkeit in der Theosophischen Gesellschaft. Das ist das gleiche Jahr. Das ist die andere Seite dazu. Also.
Naja, sonst wären wir ja nicht hier.
Sonst wären wir nicht. Ja.
Das hat ja sein.
Das hat es richtig. Richtig.
Schuld, das Denken. Ne?
Ja, ja. Also, das ist ganz wichtig. Ja. Also, das war jetzt.
Aber, ja. Wenn du sagst, es ist noch altes Hellsinn, es sind aber Christian Rosenkreuzer Märchen, die er ja den Rhapsoden gegeben hat.
Natürlich, also, es ist eine gewisse Mischung drinnen. Es kommt jetzt darauf an, welche Märchen es sind. Also es gibt schon Volksmärchen, die.
Ja,
das ist wieder was anderes.
Aber diese Erlösermärchen von Grimm,
ja.
Die das er dann aufgeschrieben hat,
ja.
Dass man es nicht vergisst, also es wird immer alles aufgeschrieben, die Gefahr ist des Vergessens.
Richtig.
Weil es ja früher nur zwischen also Persönlichkeiten hin und her gegangen
ist. So ist es, ja.
Lebendigen Worten.
Ja, so ist es.
Also das ist schon, also wie vom Vatergrund, finde ich, so, weißt du,
ein
Glanz.
Ja.
Schon für die Menschheit, weil es wichtig ist.
Richtig. Ja, also die Sachen kommen natürlich aus der neuen Quelle schon, aber wie sie aufgefasst werden von den Leuten und auch von den Rhapsoden selber, das beruhte noch großteils auf alten Kräften.
In der damaligen Zeit. Ja, im 13. Jahrhundert.
Ja, genau, richtig. Also das geht halt auch nicht anders. Weil
ja, genau.
Und ja, also das war jetzt nur so eine Abschweifung davon zu der dritten Regel, etwa, dass ihr mit euren Gaben jeden, der ihrer wert und bedürftig ist, zu Hilfe kommen sollte. Also es ging darum, wirklich zu beachten, wessen Bedarf jemand. Und dass man ihm nicht das Falsche gibt. Also es hat keinen Sinn, wenn wer einmal den Boden überhaupt erst finden muss, der vielleicht vor sich hat noch diese Inkarnation, die eigentlich so ganz letztlich abgeschnitten vom Geistigen am Boden steht, der ist nur auf dem Weg dorthin. Und wenn ich den versuche, jetzt ins Geistige wieder raufzuziehen, dann hemme ich seine Entwicklung. Weil dann braucht er noch länger, bis er, weil es geht eben nicht, dass ich kann nicht den Sturzflug sozusagen so machen und nicht landen wollen, sondern wir müssen landen wollen auf der Erde. Das ist also von essentieller Bedeutung, eben auch für die ganz ferne Zukunft, eben Auferstehungsleib oder so, wenn ich nicht wirklich vollkommen inkarniert war, zumindest in einer Inkarnation, dann funktioniert das mit der Auferstehung gar nicht. Also das ist ein Mangel, den ich dann mitnehmen müsste.
Ja, also und ich finde, da hilft uns ja sehr die Kunst, weil die ist so freilassend.
Die ist freilassend, richtig.
Wird hingestellt, man horcht sich an oder man sieht es und dann, was man sich selber herausnimmt, das
richtig.
Hilft ihm vielleicht weiter in seiner
Entwicklung.
Also ich sehe da schon eher in der Kunst.
Ja, absolut.
Weil, absolut. Dass man ihn nicht überfordert, den anderen selber kann man aber nicht wissen, wo steht er gerade.
Ja, eben richtig.
Also, dass man es frei lässt.
Eben. Ja. Weil das kann er immer als Bild nehmen, das halt jetzt Fantasie ist oder sonst was, aber wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Aber weil das natürlich auch ein Problem immer wieder in geistigen Bewegungen ist, dass man versucht halt die Leute zu ihrem Glück zu zwingen, sozusagen.
Und
das passiert ja oft.
Oft, ja.
Ich meine, Das, wenn man sich viele so heutige esoterische Bewegungen oder was anschaut, ich meine, vielleicht viele, die wirklich so sektenartig sind, gibt es ja genug.
Aber das spürt man auch schon.
Naja, ja, natürlich, aber oft gerade die eigentlich die Hilfe benötigen, ja, die spüren es nicht, sondern die spüren es eben gerade nicht, sondern sie glauben, da ist genau das, was ich suche. Und da wasseln genau rein.
Ja, das stimmt schon. Ja, ja, ja.
Naja, die Selbstannahme
ist
gut, aber Gurus kommen.
Also die Gefahr ist riesengroß.
Das ist nicht aus eigener Kraft dann geschehen, ja, sondern eben da genau. Die Guru-Kraft. Aber ich kann mich noch gut erinnern, Gott, bei den Anthroposophen hat man das Freilassende, oft sogar zu viel freilassend. Ja, so wie ich da angefangen habe, die Kindergartenbewegung war total frei.
Ja.
Weil ich ja meinem geistigen Gegenüber
eigentlich
die Rechenschaft ablegen muss.
Ja.
Und total freilassen. Und das also so, da fängst du zum Schwitzen an, ja, weil du ja selber
natürlich,
wie richtig. Wenn man auf Wasser geht.
Ja, absolut. Und das ist aber das Wichtige, weil nur dann kann es aus der eigenen Geistigkeit kommen. Das heißt, das Geistige wird individualisiert, weil sonst nützt nichts. Das ist der Punkt.
Vielleicht auch Glück gehabt, dass ich die richtigen Menschen im richtigen Augenblick habe.
Ja.
Weil ich konnte es auch vergleichen zum Vergleich, ja, was von meinem Vater noch gekommen ist. Und er eh nicht so, aber von seiner zweiten Frau, die Zeugen Jehovas. Ja,
ja.
Da war er zu Glück, ja. Und da hast du müssen aufpassen, also ich habe genau gewusst, das passt
Das ist schon sehr, aber wir
nach 10 Jahren gemerkt haben, also ich gehe da nicht mit, die waren so enttäuscht, die Zeugen, nach 10 Jahren, aber
erst,
ne? Aber dann, Das merkt man, den Unterschied, gell?
Ja, natürlich. Ja, ich meine, das Sinn, das ist eine Geisteshaltung, die halt aus der Vergangenheit letztlich kommt, weil da ging es nicht anders, in gewisser Weise. Aber heute ist das nicht mehr am Platz. Gut, die vierte Regel ist, dass ihr solche Ehre nicht zu verwenden begehrt, um in der Welt Macht und hohes Ansehen zu erwerben. Das ist auch also ein Punkt, dass ja der Herr wirklich, Herr Rosenkreuzer, wenn es nicht unbedingt sein muss, ja in der Öffentlichkeit gar nicht auftreten und nicht bekannt sind, sondern ich meine, bei Rudolf Steiner war es einfach eine ganz bestimmte Aufgabe, das einmal an die Öffentlichkeit zu bringen. Da blieb ihm nichts anderes übrig und das war eh ein Riesenopfer. Weil natürlich in dem Moment, wo du in die Öffentlichkeit trittst, kommen 100.000 Gegenkräfte, die nämlich herangetragen werden jetzt durch die Leute, denen du begegnest, in deinem Umkreis sind. Also gerade durch das Umfeld eigentlich werden also gewaltige Probleme hereingetragen. Und nur in dem Fall sollte es veröffentlicht werden, zumindest grundlegendes geisteswissenschaftliches Wissen. Und dann muss man sie exponieren. Aber in der Regel arbeitet der Eingeweihte so, dass er überhaupt nicht in Erscheinung tritt, sondern er findet schon die Leute, die seine Schüler unter Anführungszeichen sind, und die Belehrung besteht vielleicht nur darin, dass er den einmal in seinem 35. Lebensjahr der Wann begegnet und mit ihm 2-3 Worte wechselt. Und da ist ein Wort dabei, das bei dem etwas zum Klingen bringt, was dessen geistige Aufgabe ist. Und das wirkt fürs ganze Leben, das reicht. Das reicht. Und
sag einmal, entschuldige, wenn ich jetzt wieder zum Mysterium war, aber war für Rudolf Steiner Kukuczki sehr ausschlaggebend.
Ja, der war ausschlaggebend, ja. War aber nicht der Meister sozusagen.
Ja.
Aber er war der Vorbote des Meisters, ja. Ja. Ich meine, der Kukuczki selber hat natürlich nur aus den alten Kräften gewirkt. Und eines, weil wir jetzt gesagt haben, wir müssen den Übergang schaffen von den alten zu den neuen Kräften, aber eines kommt ja auch sehr deutlich in den Mysteriendramen vor, dass wir trotzdem menschheitlich gesehen die alten Kräfte noch brauchen. Weil da ist ein Potenzial drinnen, das wir mit dem neuen Geistigen noch lange nicht erreichen können.
So sehe ich es.
Ja, ja.
Das, also 100%.
Da sind wir noch ganz am Anfang und da ist eigentlich etwas, was ganz reif geworden ist.
Ja.
Und was der Segen ist natürlich, wenn es einzelne Menschen noch gibt, die wirklich in Reinheit über diese Kräfte noch verfügen.
Ja.
Weil das können wir eigentlich noch gar nicht hereinholen auf den neuen Ort. Und daher ist das in den Mysteriendramen ein ganz zentrales Thema, eigentlich dort so deutlich wie sonst nirgendwo beim Steiner. So deutlich, weil in den Mysteriendramen ist das allgegenwärtig. Und das ist auch ganz wichtig. Und
vor allem, dass das Alte nicht wegschmeißen darf man.
Nein, nein.
Das ist wirklich im Luftleeren.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Das ist sowas.
Ja, es ist so zwiespältig natürlich, aber wie gesagt, das andere ist, dass jeder irgendwann einmal zu dem Punkt kommen muss, wo er das Alte völlig abgelegt hat, durchgeht, wirklich voll auskostet den Nullpunkt und dann das Neue beginnt. Also in der individuellen Entwicklung durch die Inkarnationen ist eben einfach diese, na, ich sage einmal, rein materialistische Inkarnation notwendig.
Unbedingt.
Die ist wichtig.
Ja, ja.
Die ist absolut wichtig.
Das beinhaltet aber dann auch kein Denken im Sinne von
ja, im Sinne dessen, dass es wirklich wirkliches Denken ist, das heißt, dass wirklich Geistiges hereinkommt, richtig. Im Grunde ja. Und das ist auch jetzt in unserer Gegenwart die Hauptströmung, dass das Denken ans Gehirn gefesselt wird und das spricht, dass dadurch nichts wirklich aktuell Geistiges hereinkommt. Sondern, weil das ans Gehirn gebundene Denken arbeitet im Grunde mit dem, was in der Vergangenheit gedacht wurde. Das wird halt neu kombiniert und Ding, aber da kommt nicht schöpferisch Geistiges wirklich herein. Und daran arbeitet der Ariman halt im Moment ganz stark und man darf es ihm nicht nur verübeln, weil das ist seine Aufgabe jetzt. Weil gerade in dem Bereich muss es sein, dass der Mensch durchgeht, weil Materialist sein heißt nicht nur, ich glaube nur an das Äußere, sondern das eigentliche Problem ist, das haben wir das letzte Mal besprochen, eben im Denken nicht einmal mehr ans Geistige herankommen zu können. Sondern gerade im Denken nur mehr erleben zu können, diesen Spiegelbildcharakter, ohne zu erkennen, dass es ein Spiegelbild ist. Weil wenn es als Spiegelbild erkennen würde, würde er wissen, okay, da muss aber was sein, was sich spiegelt. Aber ich sehe zwar das Spiegelbild, bin mir aber nicht bewusst, dass es ein Spiegelbild ist, sondern es ist halt einfach nur irgendwas völlig Nebuloses im Grunde. Zwar klar in den Gedankenformen, aber substanzlos, kraftlos sozusagen. So empfindet der Materialist, empfindet so Gedanken, die haben keine eigene Realität. Die sind zwar sehr präzise und alles, aber die tun ja nichts. Und diese Art von Denken wird gezüchtet im Moment. Die Bildungsanstalten sind die Zuchtanstalten dafür. Und da steckt halt eine sehr raffinierte arimanische Intelligenz dahinter, die den Bildungsleuten ja nicht bewusst ist. Aber die weltweit koordiniert ist und funktioniert, das jetzt in dieser Zeit viele Menschen die Chance bekommen, bis ins Denken hinein materialistisch zu werden. Bis in die Art hinein des Denkens, nämlich. Es geht nicht nur darum, dass er das als Theorie hat, ich bin Materialist,
ja,
sondern dass im Denken selber kein Funke Geistiges mehr hereinkommt. Das ist der Punkt. Sondern dass er wirklich nur wie so ein Gehirncomputer funktioniert.
Aber ich finde, eine Zeit lang hat man das ja wirklich, aber wenn man von dem dann nicht mehr wegkommt,
ja, das ist das Problem.
Das, und da finde genau. Ich es auch richtig, da war es am Platz.
Ja, ja, richtig.
Deshalb müssen es stimmen, alles.
So ja, ist es, ja.
Durchs Denken, aber wenn man von da nicht wegkommt, ist es das Problem.
Also das ist heute halt die Gefahr, dass das kippt, dass so Menschen dort wirklich hängen bleiben.
Weil so früh nämlich schon beginnen damit, gell?
Ja, ja, ja. Das ist die Strategie dahinter. Das ist die ganz bewusste arimanische Strategie, nicht bewusst den einzelnen Leuten, sicher nicht bewusst, die das tun, aber das fängt an, das hat angefangen, das Wissenschaftsleben zuerst zu ergreifen, das geht ja schon länger, das geht schon seit Beginn der Neuzeit, geht es immer mehr in die Richtung hin und jetzt geht es immer mehr hinunter, letztlich bis in den Kindergarten, weil Wissenschaft, Forschung, dann geht es über die Universität, von dort kommt es in die Schule und von dort kommt es in den Kindergarten. Jetzt sind wir dort angelangt. Nur die Kindergartenpädagogen sollen nach Möglichkeit auch ein akademisches Studium haben. Damit sie also ja nicht irgendeine Geistigkeit hineinbringen an die kleinen Kinder, sondern dass nur das Tote heranbringen.
Und vor allem die Herzenskräfte gehen verloren.
Ja, natürlich. Ja.
Das ist die Sonne, klar. Nicht
ja,
die
ja.
Sonne.
Ja, die Mitte wird total ausgehöhlt.
Ja.
Das ist das Problem. Ja. Und das ist eigentlich die christliche Mitte, nicht wahr? Das ist das, wo im Grunde die Widersacher ja nicht herankönnen. Daher können sie es eigentlich auch nicht zerstören, aber sie können es lahmlegen. Und das ist im Moment der Fall. Also das heißt nicht, dass da nichts ist bei den Menschen, auch wenn man es nicht mehr findet, sondern es ist wie in einem Tresor eingesperrt und der Schlüssel sozusagen ist weggeworfen im Moment einmal. Also es kann nicht heraus. Dem Ahriman ist es gelungen, das wegzusperren sozusagen. Das ist der Punkt. Und weil sonst könnte auch diese Kräfte andererseits nicht entfalten. Weil in dem Moment, wo da ein bisschen was kommt, da sind ja in Wahrheit heute schon sehr starke Kräfte da, die sofort anfangen, das zu durchgeistigen oben. Die sind heute viel, viel stärker, also diese Herzenskräfte. Sie sind nur weggesperrt, aber menschheitlich gesehen ist da eine viel größere Stärke vorhanden, in Wahrheit. Sie kann nur im Moment kaum zur Geltung kommen, weil das einfach wirklich wie in einem Tresor eingesperrt ist. Und weil eben der Ahriman, auch der Luzifer, nicht, da können sie nicht rein. Das ist der geschützte Bereich sozusagen, wenn ich es jetzt körperlich andeute. Also wirklich diese Herzensmitte. Aber sie können sozusagen eine Art Verbotszone und herum aufbauen, so eine Art.
Wie ein Panzer.
Wie ein Panzer, ja. Sie können das von außen zu betonieren, sozusagen. Ja. Das ist der Fall. Und wird sicher bis zu einem gewissen Grad auch nur dazu führen, dass diese Kräfte im Innern reifen und dann einmal sprengen. Also die Chance ist durchaus da, also man darf jetzt da nicht sagen, puh, es ist schon alles verloren oder überhaupt nicht. Ich meine, die Widersacher machen halt auch ihre Aufgabe. Und
Übergriffe.
Ja, aber sie müssen es auch irgendwo tun. Also, weil wie gesagt, diese Aufgabe ist da, dass viele da jetzt endlich einmal wirklich durch müssen, weil sonst bleibt der Weg stehen. Sonst hängen wir nur in der Vergangenheit und kommen nicht weiter. Also der Durchgang muss passieren und darum ist diese Materialisierung des Denkens jetzt einfach notwendig bis zu einem gewissen Grad. Und und im Kampf gegen das dann letztlich beweist sie die Stärke. Also auch für den, der schon darüber ist, ist für uns wirkt sie auch. Sie ist ja da, weil sie rundherum da ist. Wir sind ja nur von dem Denken umgeben. Und man muss ja eigentlich dauernd, wenn man zu jemandem spricht, der jetzt mit Anthroposophie oder diesen Dingen nichts zu tun hat und ihm irgendeine Idee davon geben will vielleicht, ja, wie tue ich denn das? Wie kann man das tun, dass die Worte ihn überhaupt erreichen? Das ist halt eine totale Herausforderung. Das war noch vor 10, 15 Jahren viel, viel leichter. Viel, viel leichter, weil da irgendeine Seite noch angeklungen ist. Und da ist jetzt der Tresor zu, da klingt nichts, der ist schalldicht zugleich. Blickdicht, schalldicht, eisern zu. Das heißt, da rührt sich einmal gar nichts.
Also. Ja, Märchen kannst du immer ziehen. Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ja. Ja, ja, ja. Zum Beispiel. Ja, über Märchen, über die Kunst.
Auch nur wenn er es will.
Ja, ja.
Wenn er Neugier da ist.
Eben, so wie der Professor Capesius,
genau.
Der ist gegangen, der genau. Wollte es. Und dann ist es leicht. Ne? Leichter. Aber wenn der gar nicht kommt, so wie der Dr. Strader, ne, ist es
ja, ja.
Schwieriger. Ne?
Nein, also das Und wie gesagt, es ist ja eh nicht gut, das irgendwem aufzuzwingen, weil wenn er mal durch den Materialismus durch muss, muss er eben durch und das muss man ihm auch zugestehen. Dann kann ich nicht retten davor sozusagen, ja. Weil da mache ich genau das Verkehrte.
Hey, so wie du erzählt hast von deinem Enkelkind, nein, Märchen will ich nicht. Ne? Ja, stell dir vor. Ne?
Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen. Ja, ja.
Ja, kannst nichts machen. Kannst es nicht aufzwingen. Aber trotzdem liebend begleiten. Die Anteilnahme und jede
Schwierigkeit. Ja, es ist.
Wieder was anderes von Tag zu Tag weiter.
Ja, ja, natürlich. Genau. Natürlich. Und der Punkt ist halt auch heute, weil das ganze Umfeld ja so ist. Ich meine, sie stehen unter so vielen Einflüssen, dass das. Ja, absolut. Gut, gehen wir da weiter. Der fünfte Punkt, dass ihr nicht länger leben wollt, als Gottes Wille ist. Also das heißt, dem Erdenleben auch die richtige Dauer zu geben. Das heißt, zu sagen, jetzt ist die Aufgabe erfüllt und dann nicht darüber hinaus
verlängern wollen.
Ja. Ich meine, das ist ein sehr, sehr heikles Thema natürlich. Es ist ein unheimlich heikles Thema. Aber auch das war früher überhaupt kein Thema, weil es gar nicht die Möglichkeiten gab, das Leben über diesen Punkt hinaus zu verlängern. Weil der normale Punkt ist, wenn meine Lebensaufgabe erfüllt ist, dann gehe ich hinüber. Auch wenn ich das als kleines Ich nicht weiß natürlich, aber unser wirkliches Ich sagt, so jetzt ist erfüllt, jetzt muss ich wieder hinauf in die geistige Welt und den nächsten Schritt vorbereiten sozusagen. Heute ist aber die Möglichkeit gegeben durch die Technisierung der Medizin, das Leben über diesen Punkt hinaus zu erhalten. Und da wird es jetzt dann heikel natürlich. Also das heißt, es ist die Frage, schaffe ich eine geistige Entwicklung, die tatsächlich dann schon etwas, was ursprünglich für eine nächste Inkarnation vorgesehen war, jetzt noch hereinzubringen oder vorzubereiten? Habe ich diese Kapazität noch geistig? Oder lebe ich sozusagen noch ein paar Jahre ohne geistige Aufgabe? Und dann wird es problematisch. Weil dann findet eine Bindung an das rein physische statt, die einfach über das gesunde Maß hinausgeht in Wahrheit. Und die eben auch das Geistige schädigt im Grunde dadurch. Also ist ein starkes Hindernis. Also das heißt, man kann wieder nicht generell sagen, aha, lebensverlängernde Maßnahmen, nein oder ja, es hängt sehr davon ab, vom ganz speziellen Fall. Das ist die Möglichkeit, das ist die Frage, ob er diesem verlängerten Leben einen geistigen Sinn noch geben kann und einfach, weil wir sind ja noch nicht in der letzten Inkarnation, also wir haben noch eine ganze Menge Aufgaben. Also unter Umständen kann man etwas hereinholen, was eigentlich ursprünglich für später geplant war. Wenn das nicht der Fall ist, ist es gesünder, sozusagen geistig gesünder, hinüberzugehen und sich nicht da binden zu lassen. Also die Problematik ist, gebunden werden hier ohne geistige Aufgabe. Das ist eine ziemliche geistige Schädigung, dann, die man mitnimmt. Und ziemlicher Brocken ist, den man dann mitschleppt und in der nächsten Inkarnation dann darunter leidet auch, weil es dann dort hindert, auch die Aufgabe der nächsten Inkarnation zu erfüllen. Das ist wie so eine Steinkugel, die man dann mitschleppt, oder eine Eisenkugel, die man mitschleppt. Aber daher ist diese Äußerung, dass ihr nicht länger leben wollt als Gottes Wille, die ist schon sehr bewusst hier. Weil es wird ja hier sogar, ich sage selber, also das ein bisschen schmunzeln darüber, über das, also das nehmen sie eigentlich so ein bisschen als Scherz. Nicht? Weil über diesen letzten Artikel mussten wir weidlich lachen. Er mag auch wohl nur zum Scherz hinzugefügt worden sein.
Aber genau der Ahriman mag das.
Ja, ja, genau.
Deswegen wird ja auch alles, was mit Geistigkeit auch zusammenhängt, also irgendwie ausradiert. Ja, weil dass man nur die Erde anerkennt. Dass
ja, ja.
Das ist alles machbar,
ja, ja.
Und so.
Ja, ja. Das ist ja vielfach heute natürlich noch Utopie, aber viele Forscher oder Techniker oder Ding sind gar nicht so wenig, richten ihr Denken ja ganz stark darauf. Eigentlich ist der Sinn der Technik die Lebensverlängerung, die irdische Lebensverlängerung bis zu einer fast Unsterblichkeit. Also wenn man denkt sich, naja gut, dann kann ich bald alles austauschen, letztlich irgendwann, also ich kann das immer weiter reparieren. Also ich kann das im Prinzip ewig ausdehnen. Vielleicht nicht ewig, aber doch über lange Zeit zumindest. Das ist...
Aber das ist schon arg. Das ist direkt unheimlich.
Nein, es ist unheimlich. Und
ja, wie diese Roswitha, Ludwig Roswitha,
ja, ja.
Roswitha, ja, da in Leins gelegen ist.
Also ja, ja.
Selber konnten die Menschen nichts mehr machen. Die konnten jetzt nicht einmal mehr sprechen miteinander. Und wenn dann dort so eiserne Ruhe ist und jeder ist eigentlich aber nimmer in seinem Leib drinnen, das ist richtig unheimlich, weil man fragt sich, wofür, auf was warten die hier
eigentlich? Ja, ja, ja. Naja, es ist. Es
aber können sie nicht sterben, ne? Und furchtbar.
Also. Naja, es ist das, was der Ahriman ja eigentlich als Ziel hat, den Menschen so weit zu bringen, dass das Ich nicht mehr sich inkarnieren kann, aber auch nicht weg kann.
Ja, ja.
Also das heißt, der Körper wird erhalten, dadurch kann das Ich auch nicht weg, ganz, aber es kann auch nicht rein. Also zu verhindern, dass das Ich rein kann, also das fängt schon mit dieser Art des Denkens an, das macht dem Ich schon schwierig reinzukommen, weil da kommt eben das Geistige, also das Ich nicht rein, sondern der Gehirnautomat produziert selber seine Gedanken und mischt sie. Und das heißt, das Ich schwebt darüber in gewisser Weise. Und das ist genau das, was der Ahriman haben will.
Ja.
Das will er anzapfen eigentlich, weil dann hätte er das Ich als schöpferische Quelle, er könnte es für sich nützen, Also er kriegt dadurch einen Zugang zu einer Welt, zu der er selber keinen hat, weil das Ich hat den Zugang, aber das Ich kann nicht selber eigenständig frei darüber verfügen. Und das ist genau der Zustand. Also das heißt, das wird man sehr gut beobachten müssen, weil das wird stärker werden. Also diese Phänomene, dass Menschen da sind, die eigentlich, darum spricht Rudolf Steiner ja auch ab, ganz selten von dem Phänomen der ichlosen Menschen, dass es die bereits gibt.
Ja, ja. Aber das habe ich auch einmal ganz stark erlebt, also nicht in einem Spital, das war ja vielleicht vor einem Jahr so ungefähr, habe ich eine Freundin,
ja,
die wohnt in Alt-Erla,
ja,
also eine Anthroposophin,
ja,
war das früher,
ja,
ein liebenswerter Mensch.
Ja.
Und die ist aber in Ungarn geboren und die Krieg und
ja,
die Bombenangriffe und so hat sie alles in Budapest erlebt. Und jetzt wohnt sie in Alt-Erla. Und ich habe mir gedacht, ich suche sie mal auf. Und die hat zu Hause, also privat,
ja,
kriegt von der Gemeinde Wien eine Zuweisung von einer Ungarin. Da haben wir gedacht, das ist toll. Jetzt im Alter,
ja,
kann sie ihre eigene Muttersprache wieder mit jemandem, mhm, sprechen.
Mhm.
Das war schön. Dann habe ich es nach ungefähr 2 Jahren wieder besucht. War die Ungarin schon weg. Und sie lag nun mehr dort wieder auch so ähnlich wie Roswitha Ludwig im,
ja,
Krankenhaus, eine eigene Abteilung,
ja,
und sowas. Und sie hat nicht mehr sprechen können. Ich weiß nicht, ob sie mich noch erkannt hat. Dann haben ihr einen Spaziergang gemacht und also gehen konnte
sie
noch.
Ja.
Sie wurde geführt und dann wieder hinauf. Und dann war Kaffeezeit. Und diese,
ja,
und diese fremde Dame hat sich ein Kaffee genommen und mir eingegeben. Und da ist mir schon aufgefallen, warum kriegt denn der Patient keinen,
ja,
Kaffee? Weißt du, was die dann bekommen hat? Die hat einen halben, das war nicht Kohlkopf, sondern Krautkopf, einen halben, also einen Würkchen gekriegt. Und die hat einfach so hineingebissen wie ein Tier.
Ja, ja, ja.
Und hat nicht mehr so gegessen wie wir oder
ja, 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 ja,
können wie wir. Also da ist das
ja, ja,
privat passiert.
Ja, ja, ja.
Da war ich schon, ja, ja, sehr erschüttert,
ja, ja, schon,
dass das auch passiert, schon so in den Wohnhausaufgaben.
Ja. Ja, 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 ja.
Das ist schon wahr.
Ja.
Da habe ich gewusst, um Gottes Willen, das ist ja ein Tier eigentlich,
ja,
ist das Verhalten.
Ja, ja, ja.
Aber da ist das Ich ist heraus
mit mir, genau,
auch nur ein Gruppen-Ich.
Nein, ja, genau.
Die haben kein eigenes.
Das ist richtig, ja.
Also sie konnte noch gehen, wie,
ja, 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 ja.
Wieso, ja, wieso, ja.
Ja.
Das ist schon arg. Das, ja, ist so.
Ja, 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 also das. Das
ist immer ärger werden.
Das wird ärger werden, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, also jedenfalls, ja, das sind die fünf Punkte, die sie beachten müssen. Jetzt kommt genau, habe ich schon gehört. Und dann, nachdem also diese 5 Artikel verlesen sind, muss jeder seinen Namen eintragen in ein Buch, beziehungsweise einen kleinen Spruch oder sowas hineinschreiben. Und der Christian Rosenkreuz schreibt ihm dann hinein, ich übersetze es gleich aufs Deutsch, also im Originaltext ist es auf Lateinisch. Höchstes Wissen ist, nichts zu wissen.
Das ist so gescheit, mit
der Passe Wald. Genau, darunter Bruder Christian Rosenkreuz.
Ja.
Das erste Mal, dass der Name vollständig genannt wird. Beim ersten Torwächter hat er schon gesagt, ich bin der Bruder vom Roten Rosenkreuz. Vom Roten Rosenkreuz. Ich bin der Bruder vom Roten Rosenkreuz, hat er beim ersten Torwächter schon gesagt. Aber jetzt, das, ja, so hat er sich halt vorgestellt mit seinem Namen sozusagen. Und jetzt heißt es zitiert, Bruder Christian Rosenkreuz. Ritter vom Goldenen Stein, anno 1459. Ja, jetzt geht es halt weiter. Wir waren ja ausgegangen davon mit diesem Brief des Torwächters. Und dass der Torwächter gesagt hat, also einer hat schon denselben Fehler begangen wie ich und er wird am Abend auch eingeladen, dass er vielleicht herausfindet, wer das gewesen sein könnte. Und schließlich, da gibt es eine kurze Zwischenepisode, weil es wird vorher noch etwas gesagt. Es wird gesagt, dass jeder dieser Alchemisten einen Wunsch frei hat, einen erfüllbaren Wunsch. Das ist wichtig, einen erfüllbaren Wunsch. Das ist noch wichtig zu wissen. Naja, jedenfalls rückt jetzt der Christian Rosenkreuz heraus, dass er es war, der das Gemach der Venus besucht hat und sie in ihrer vollen Schönheit gesehen hat. Und damit ist der alte Torwächter, ein großer Astrologe, ist damit von seiner Aufgabe befreit und Christian Rosenkreuz rechnet halt jetzt damit, dass er diese Aufgabe übernehmen muss. Er probiert nur vorher noch, ob es vielleicht mit dem Wunsch, den er frei hat, ob es da damit irgendwas zu machen ist. Aber der König sagt ja leider, er würde das ja sehr, sehr gerne machen, aber diesen Wunsch kann er ihm auch nicht erfüllen. Das ist ein nicht erfüllbarer Wunsch. Also das heißt, es wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben, als jetzt das Amt des Türhüters, des Torwächters zu übernehmen.
Warum muss er das übernehmen?
Er muss es übernehmen, weil der Torwächter ist der in unverhüllter Gestalt die Venus gesehen hat. Der wird dazu verpflichtet, Torhüter zu sein, solange bis ein anderer kommt, der den gleichen Fehler begeht.
Aber es ein Fehler war. Und das weiß er aber, und er gibt ihn ehrlich zu.
Er gibt ihn jetzt, aber nicht gleich, also er druckt schon die ganze Zeit herum. Und weil der König hat ihn ja schon viel früher den Brief lesen lassen und da hat er eh gleich gewusst, worum es geht. Und er hat einmal Stille halten, lieber mal nichts sagen. Ich weiß von nichts. Er ist ja
angebunden als Türhüter.
Ja, genau.
Kann er nirgends mehr hin.
Ist er nur mehr diesen Platz als Türhüter. Also das heißt, es ist der diese Liebeskräfte in seiner vollen Gestalt schaut, ist dazu verpflichtet, Türhüter zu sein. Weil das ist mit diesen Kräften der Venus gemeint. Also er schaut in voller Reinheit die Lebenskräfte. Man kann das jetzt durchaus zum Beispiel aufs Denken auch beziehen, weil das wirkliche lebendige Denken sind ja die puren Ätherlebenskräfte, die sind sie eigentlich. Und normal schauen wir sie oder verwenden sie ja nie ja, in ihrer reinen Gestalt, sondern wir haben nicht das Spiegelbild davon. Und wir nehmen nur einen geringen Teil davon, mit dem wir in unserem Denken tätig sind. Also der Punkt ist der, wenn wir sie in ihrer vollen Größe schauen, diese Lebenskräfte, es ist ganz wichtig, dass die Venus hier nämlich überhaupt nichts zu tun hat mit den erotischen Kräften oder so. Mit dem hat das gar nichts zu tun.
Wie der Tannhäuser zum Beispiel.
Ja.
Weil der
Venusberg.
Weil er darüber geredet hat. Ne? Das war halt sein.
Zur Unzeit geredet hat er.
Ja. Aber da läuft es anders.
Ja, da geht es also darum, also eben diese Lebenskräfte, diese Lebenskräfte. So kann man sie nennen jedenfalls, weil der Ätherleib ist der Liebesleib. Der Ätherleib, nicht der Astralleib. Der Astralleib ist von mir aus mit Eros und diese Dinge, die spielen da eine Rolle. Aber diese Venuskräfte sind was anderes. Das wird heute meistens verwechselt, weil Venus denkt man halt immer erotisch irgendwo und nur das.
Aber
das
eigentlich sind es Ätherkräfte.
Sind Ätherkräfte.
Also sind eigentlich die Liebeskräfte im Sinne auch von Gesundung, oder?
Ja.
Und die Ätherkraft
ist ja klar. Weil ich meine, darum bringen wir ja Liebe mit Fortpflanzungskraft und so in Verbindung, das ist ja auch wichtig, weil im reinsten Sinn ist ja Fortpflanzungskraft was Ätherisches. Das hat sich ja nur nachträglich verbunden mit dem astralisch-erotischen, was ja sogar etwas wegnimmt von den Lebenskräften. Und das hängt zusammen mit der Geschichte, mit der Erbsünde, wenn man so will. Nämlich, dass wirklich eine Einbuße in den Lebenskräften stattfindet, durch den Einschlag des Astralischen. Das heißt, die Lebenskräfte sind nicht mehr in ihrer vollen Kraft vorhanden, oder wir können sie nicht in ihrer vollen Kraft handhaben. Ich meine, das ist auch das, was uns zu sterblichen Menschen macht, mit all der Notwendigkeit, die dafür gegeben ist, zunächst für unsere Entwicklung. Aber eigentlich ist die Fortpflanzungskraft wäre eine rein ätherische Kraft, und das heißt natürlich, dass sie nicht im grob physischen auch stattfinden würde, sondern in einem viel feineren physischen.
Also das erinnert mich total, dass die Bronja ja immer gesagt hat, Helga hat er gesagt, hat sie gesagt, die Kinder leben von deinem Ätherleib.
Ja.
Also diese Liebe,
ja,
die musst du ihnen schenken, also die schenkt, genau, man ja her, und von dem leben sie. Und darum heißt es ja auch Kindergarten, denn in einem Garten, ja, muss es auch eine Sonne geben. Genau. Die müssen sie kriegen von den Kindern. Darum hat sie auch nie, und darauf hat sie mich aufmerksam gemacht, nie einen kranken, seelisch kranken Menschen zu kleinen Kindern, weil die halten sich nur bei den Kindern an.
Ja, natürlich, und die nehmen ihnen was weg. Ja.
Sondern man muss sie ihnen schenken,
ja,
sie hinschenken.
Ja.
Dann kann das gedeihen und die Kinder können,
richtig,
gesund groß werden, im,
richtig,
ersten Lebensjahr sind. Und deswegen hat sie auch immer gesagt, ihr habt die Berechtigung zu, ich gehe jetzt ganz ins Physische, zu diesen Ferien, wie es die Lehrer haben, im Gegenteil, sogar noch,
ja,
mehr in Anspruch,
ja,
nehmen, denn wenn man es richtig macht und die Kinder beschenkt mit dieser Liebeskraft, man macht ja alles.
Ja, also absolut.
Kindern, jedes Lied,
absolut,
was man sich mühevoll einlernt, ne? Weil yes, ja, aber die hat man das immer gesagt,
ja.
Und das stimmt. Das,
ja,
so, das nur so kann es gedeihen, wenn der Mensch, der sie hat, die Lebenskräfte, diese Ätherkräfte herschenkt. Ne? Schön.
Ja, absolut.
Ich bin so froh, dass das jetzt auch einmal so behandelt und gesehen wird, weil das,
ja,
ist eine echte Kindergarten, weil viel zu früh von der Mutter weg ist. Das ist
ja, absolut, ja.
Zur Mutter.
Absolut, ja. Absolut.
Von Natur aus.
Absolut.
Aber auch heute ist es nicht immer hundertprozentig so. Wenn das eine Mutter ist, die eben diese Ätherkräfte nicht hat,
kann sie es nicht geben, ja. Kann sie es nicht geben. Also das wäre ein Riesenthema.
Ja,
ich meine, auch nicht alles, was Mütter sozusagen an Liebe scheinbar geben. Manches kommt eben aus dem Ego, das heißt, es kommt aus dem Astralischen, und dann ist es nicht gut fürs Kind. Und also da gibt es viele Problematiken dabei, und die heute überhaupt problematischer werden, also weil das früher alles noch viel natürlicher funktioniert hat, und heute ist da vieles durcheinander. Also das heißt, in der Reinheit diese Ätherkräfte zu erkennen, ist schon etwas Besonderes. Und man fragt sich jetzt, wieso ist das jetzt eigentlich so schlimm, dass jetzt wird der zum, verdammt dazu, der Türhüter zu sein, sozusagen. Bis irgendwer kommt und auch scheitert, sozusagen, und auch diesen Fehler scheinbar begeht.
Ja, Türhüter ist schon so etwas, dass ich am Ort bleiben muss, also sollte.
Ja, es ist richtig.
Es ist nicht gesund für gehört hin, wenn einmal die Tante ist und einmal die
Tante ist. So ist es, ja.
So wie man es heute also verordnet wird eigentlich, weil dadurch, dass man länger den Dienst machen muss, ob du das eigene Kinder hast oder nicht, das wird ja vorgeschrieben. Und früher hat man es, also so war es auch in der Waldorfbewegung, wie ich begonnen habe, konnten die Waldorfleute selber sagen, wie lang, also waren bis Mittag die Kinder da und dann waren sie wieder daheim bei den
eigenen
Kindern, also in den Ferien. Also ich habe jedes Mal im öffentlichen Dienst habe gekündigt, ja, damit ich für meine Kinder in die Berge ziehen kann. Und die gehen dorthin, die kann es nicht in der Stadt lassen. Und im Herbst habe ich gesagt, wenn ihr niemand besseren habt, dann komme ich wieder. Ja? Und dreimal ist mir das gelungen. Ich habe immer dann für meine eigenen Kinder, das ist
absolut.
Aber heute könnte das, und das hat mich damals, das war im Jahre 2009, eigentlich ziemlich aus der Bahn geworfen, weil die Gemeinde Wien uns das weggenommen hat. Die haben gesagt, ihr seid normale Kindergärtnerinnen mit einem normalen Arbeitsvertrag von 5 Wochen, euch steht das nicht zu. Und weil man diese Kräfte eigentlich nicht achtet.
Ja, ich meine, das sind eben genau diese Dinge. Ich meine, der Magistrat oder was, der das entscheidet, der weiß natürlich nicht, warum er das wirklich tut. Für den ist das, haben auch nicht so viel Urlaub, also was soll es, also keine Ahnung warum. Nur natürlich steckt da ein System dahinter, weil dadurch werden Kräfte zerstört einfach oder lahmgelegt jedenfalls.
Und da ist der Kampf.
Absolut. Das ist die Problematik. Naja, schauen wir uns einmal an, wie der Christian Rosenkreuz mit der Geschichte jetzt umgeht.
Und schnell weg von der Mutter. Ne?
Genau.
Möglich schon das Krippenkind. Ja, also bitte, ja.
Genau. Ja, also damit das jetzt ganz genau ist, lese ich euch ein Stückchen vor. Also jedenfalls, ihm ist jetzt bewusst, dass er dieses Amt übernehmen muss und der andere wird befreit von der Aufgabe. Hiermit wurde der gute Mann freigesprochen und ich musste traurigen Herzens abtreten. Nach mir wurden die anderen auch aufgefordert. Sie kamen alle frohgemut wieder heraus. Also das heißt, jeder einzeln wurde befragt, nämlich wer denn das gemacht hat mit der Venus. Also das war nicht vor dem Publikum, sondern nach der Reihe sind alle befragt worden, separat. Und er hat heute eben gestanden, dann, dass er es war. Also und so kommen also alle nach und nach dran. Also nach mir wurden die anderen auch aufgefordert, sie kamen alle frohgemut wieder heraus, was mir noch schmerzlicher war, denn ich meinte nicht anders, als dass ich mein Leben unter dem Tor beschließen müsste. Ich grübelte darüber, was ich anfangen und womit ich die Zeit hinbringen wollte. Endlich bedachte ich, ich wäre schon alt, er ist immerhin schon 80, zu dem Zeitpunkt.
Ach so.
Ich meine, in der Inkarnation lebt er aber eh noch bis 106 Jahre.
Oh.
Also hat er noch ein bisschen vor sich. Aber gut, immerhin hat er ein gewisses Recht zu sagen, dass er schon etwas älter ist.
Das sagen wir selber nicht, gell? Wie
alt? Ja, genau. Das wissen auch die größten Eingeweihten nicht. Das geht nicht. Ja, schrecklich. Nein, es wird ja nicht funktionieren. Es wird ja nicht funktionieren. Wie willst du dein Leben dann planen? Ich meine, fängst dann an, gut, ich weiß, am so und so vielten, um so und so viel Uhr werde ich sterben. Und du fängst das Leben von daher zu planen an. Das ist, da kommt alles durcheinander.
Das war nicht cool. Das, wir haben nicht umsonst
den Vorhang. Also es gibt keinen Eingeweihten, der das wissen kann. Ich meine, es gibt ganz hohe Eingeweihte, die im Sinne des vorher genannten, dass er nicht länger leben wollte, als es Gottes Wille ist, selbst entscheiden können, abzutreten.
Das gibt's,
gell? Das gibt es.
Wie noch?
Die selbst entscheiden können zu gehen, ganz bewusst.
Ja.
Aber sie gehen, die Fake, also das heißt, sie sterben genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sterben wollen, ganz bewusst.
Ah, ja.
Das ist wirklich also eine sehr, sehr hohe Fähigkeit. Und die hängt natürlich zusammen die Voraussetzung ist, dass er auch ganz genau erkennt, dass das jetzt der Schicksalsmoment ist, wo es richtig ist zu gehen. Und, aber ich meine, das ist in ganz, ganz seltenen Fällen. Und auch dann ist es nicht so, dass man das jetzt vorplant sozusagen, sondern
in der Situation
erkennt man es, jetzt ist es Zeit, jetzt passt es für mich. Naja, jedenfalls, Christian Rosengart sagt, endlich bedachte ich wäre schon alt und hätte natürlicherweise nur noch wenige Jahre zu leben. Dazu würde mich Kummer und Melancholie bald dahinraffen und dann wäre mein Hüten zu Ende. Vielleicht könnte ich mich auch durch friedliches Schlafen bald ins Grab bringen. Solche Gedanken hatte ich mancherlei. Also irgendwie das Türhüten ist nicht so seins jetzt. Zuweilen verdroß mich, dass ich so schöne Dinge geschaut und ihrer nun beraubt werden sollte. Der Türhüter steht ja immer an der Tür.
Er
steht an der Schwelle, ja, aber er ist weder da im Grund noch dort. Also es ist ein schwieriges Niemandsland, genau. Dann wieder freute ich mich, dass ich doch vor meinem Ende zu allen Freuden zugelassen worden war und nicht so schändlich hatte abziehen müssen. Also immerhin, es ist ja vieles gelungen. Dies war also der letzte und härteste Schlag, den ich erlitt. Also, dass ich da verdonnert bin zum Türhüter. Während ich über alles nachsann, wurden die anderen fertig und deshalb wurde ein jeder, nachdem der König und die Herren ihm eine gute Nacht gewünscht hatten, in seine Kammer geführt. Ich, armer Mann, aber hatte keinen, der mir den Weg wies und musste mich dazu noch verspotten lassen. Also die anderen haben sich ein bisschen lustig gemacht über ihn. Und damit ich meines künftigen Amtes gewiss sei, musste ich den Ring, den der erste Hüter zuvor getragen, anstecken. Endlich ermahnte mich der König, weil ich ihn jetzt zum letzten Mal in solcher Gestalt sähe, so sollte ich mich doch meiner Berufung gemäß und nicht wieder den Orden verhalten. Daraufhin nahm er mich in den Arm und küsste mich, was ich alles dahin auslegte, als müsste ich morgen an meinem Tor sitzen. Ein paar Zeilen noch. Nachdem sie nun alle noch eine Weile freundlich mit mir geredet und mir zuletzt die Hand geboten hatten, mich auch in Gottes Schutz befohlen, wurde ich durch die beiden Alten, den Herrn des Turmes, also von dem Alchemistenturm, und Atlas. Atlas ist der Alte, der im Königsschloss das Regiment führt, sozusagen, dort alles leitet. Also von diesen beiden alten Herren wird er in ein herrliches Gemach geführt. Es standen drei Betten darin und jeder legte sich in eins. Da brachten wir noch fast zwei Punkte, Punkte, Punkte. Hier fehlen zwei Quartblättlein und er, in Klammer der Verfasser dieser Schrift, der meinte, er müsste am Morgen Torhüter sein, ist heimgekommen. Punkt. Aus, Ende.
Aber da glaubt man, jetzt ist er gestorben, oder? Nein?
Na, er ist heimgekommen. Es ist gemeint, er ist heimgekommen in seine Klause. Na, also das Ende macht einmal eines deutlich, die ganze Schilderung war natürlich eine, die er ein geistiges Erlebnis, das er hatte. Er ist nie in Wirklichkeit von seiner Klause weggegangen. Nicht wahr? Also ab dem Moment, am Anfang die Schilderung, wo er sein Abendbrot isst und Gott dankt, also am Vorabend des Ostertages, sprich am Gründonnerstag ist damit gemeint, weil für die Evangelischen und das, der, der Autor, der Schrift, der offizielle Autor, der Johann Valentin André, kommt ja aus der evangelischen Richtung. Für die ist der Karfreitag ja der Ostertag schlechthin. Daher ist der Vorabend der Gründonnerstag. Und am Gründonnerstag beginnt die Schilderung, dass er eben sein Abendbrot zu sich nimmt und Gott dankt. Und dann fängt das geistige Erleben an. Also ein Sturm hebt an und dann kommt eben diese Jungfrau mit den Briefen und mit der Posaune, die sie mit hat, und überreicht ihm die Einladung zur kümischen Hochzeit. Das ist alles schon Imagination. Also da ist er schon im geistigen Erlebnis drinnen, bis jetzt hier, bis zu dem Punkti-Punkti. Also es standen drei Betten darin, also alle drei Alten im Grunde, weil er ist ja auch schon ein älterer Herr. Also der Alte vom Turm, der Atlas und er, die sind in dem herrlichen Gemach mit den drei Betten. Jeder legt sich in eines. Da brachten wir noch fast zwei. Und dann wacht er auf.
Was heißt zwei?
Ja, zwei, es bricht mitten im Satz ab.
Was könnte das sein?
Gar nichts.
Da brachten wir noch zwei?
Da brachten wir noch fast zwei Stunden, würde ich sagen. Also so irgendwo kommt. So. Und unterhielten es über dieses oder jenes. Also würde ich mal sagen, so in die Richtung. Also es ist mitten in dem Geschehen, bricht es ab und er kommt aus dem geistigen Erlebnis heraus.
Und das ist jetzt Schluss.
Das ist jetzt Schluss. Steht noch Ende drunter. Ende.
Interessant.
Also, muss er jetzt Türhüter sein oder nicht?
Was nein, nein, das war ja wie ein Albtraum damals.
Es war für ihn jetzt fast, es war ein Albtraum, ja. Naja, der Türhüter, der Hüter der Schwelle. Wir wissen, es gibt zwei Hüter der Schwelle. In Wahrheit, also den Kleinen und den Großen, oder den Doppelgänger halt, der Kleine, das ist zumindest in der Nähe, und den Großen.
Im Christus?
Ja.
Aber das im größten Sinn der Christus, genau.
Oder die Engel, die uns zu ihm führen.
Ja, oder ja. Die kurz also weil eben gerade der zweite Hüter, in Wahrheit hat das Stufengestalt, es steckt immer der Christus dahinter, aber meistens offenbart er sich zuerst einmal durch eine Engelsgestalt, dann kann es eine mächtigere Engelsgestalt oder Erzengelgestalt oder was sei, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also dieses Erlebnis ändert sich oder hängt auch vom Entwicklungsgrad ab. Also ob du jetzt wirklich ganz bewusst, schon voll bewusst dem Christus gegenüber stehst oder ob das noch, wie soll ich sagen, hinter sieben Schleiern verborgen ist. Und
aber der Hüter der Schleier kann man nicht, ist wahrscheinlich nicht der Christus selbst. Das kann man wahrscheinlich sagen, oder?
Naja.
Der Hüter der Schelle ist nicht unbedingt der Christus selbst. Der will ja nicht die Schelle brav hüten. Das ist schon ein Amt, ein Engelsamt, oder?
Naja. Jein. Weil
der
ist
sicher überall.
Ja, aber der ist überall wiederum, ja.
Ja, es ist auch nämlich so, in dem Moment, wo du wirklich in die höchste geistige Welt eintrittst. Und höchste geistige Welt heißt ja über das hinaus, was normalerweise als geistige Welt bezeichnet wird. Also über das sogenannte Devachan hinaus, über die Welt der Vorsehung hinaus, in den Bereich, was man im Osten Nirvana nennt. Und da gibt es auch nur drei Abstufungen. Also im Osten kennt man das Nirvana, das Pari-Nirvana, das ist das nächste, und das Mahapari-Nirvana, das ist, also das heißt, das Nirvana, von dem man eh schon nichts wähnt, Nirvana, nichts wähnen, mit dem hängt das sprachlich zusammen, also wo nicht einmal der größte Eingeweihte etwas ahnen kann, sondern er kann nur aus der Kraft heraus wirken. Es ist eine reine Wirkungskraft, die sich im Grunde nicht bildlich darstellen lässt, sondern ich kann nur die Wirkungen, die es erzeugt, die kann ich fassen. Also daher kann man nicht einmal sagen, dass das ein Seiendes ist. Es ist ein Überseiendes. Weil wenn es ein seiendes Werk hätte, irgendwie sagen, wie es ist. Das kann ich nicht sagen.
Das erinnert an, wir waren ja beim Marco Schneider, beim Parsifal.
Ja.
Da kommt im Parsifal vor die Stelle, dass der Parsifal wenigstens endlich mal fragt, was ist der Gral?
Ja.
Dass er mal endlich interessiert.
Ja.
Und dann kriegt er aber gleich die Antwort von Gurnemanns, das sagt sich nicht.
Genau.
Das kann man nicht sagen.
Also richtig.
Das
richtig.
Ist unaussprechlich,
richtig.
Weil es so hoch ist, ne?
Ja.
Okay, das
ja.
ist halt nur
ja,
ja. eingefallen.
Ja, ja.
Da hören die Worte auf.
Da hört die Worte, da hört selbst die Imagination und das alles auf. Da ist nichts mehr zutreffend. Weil es gibt dort nichts. Und trotzdem ist es die Kraft, aus der alles entstehen kann. Das heißt, diese Kraft muss ich wirksam machen. Dann entsteht dieses oder jenes. Aber sonst nicht. Es gibt also nichts Vorgegebenes. Daher ist dort die Freiheit drinnen begründet letztlich. Von dort, das ist die absolute Quelle der Freiheit. Und die ist identisch mit dem Christus. Und das heißt, wenn das Ich erkennt und real eintritt in diese Sphäre, erkennt, dass es eigentlich dieser Sphäre angehört, dann ist das Ich identisch mit dem Christus. Da ist keine Trennung mehr vorhanden. Es ist die gleiche Kraft. Natürlich können wir hier im Erdenleben einen winzigen Funken davon durch unsere Geistigkeit, durch unser individuelles Ich rege machen. Aber in jeder geistigen Handlung, die aus der Freiheit heraus geschieht, ist das Ich mit dem Christus identisch. Also das Pauluswort nicht ich, sondern der Christus in mir heißt nicht, dass mein Ich weg ist. Das bezieht sich auf das Ego nämlich in Wahrheit. Also das Ego spielt keine Rolle mehr. Das ist egal. Aber das individuelle Ich ist mit dem Welten-Ich identisch. In dem Moment, in dieser einen Handlung, in dieser einen moralisch-schöpferischen Tat, die ich heraushol. Und dann gehe ich an dem Hüter, der Christus ist, vorbei, indem ich mich mit ihm vereinige, mit ihm eins werde. Ich bin dann der große Hüter in dem Fall. In dieser einen Handlung allerdings nur. Ob mir das beim nächsten Moment schon wieder gelingt, ist eine andere Frage. Aber in dem einen Moment ist das der Fall. Also das, in diesem Sinne ist der Christus tatsächlich der große Hüter. Und er ist zugleich die Welt, die sich eröffnet dadurch, aber die Welt, in der ich nicht einmal was sehen kann. Das kommt auch, weil sehen kann ich dann nur hinunter in die, von mir aus ins Devachan kann ich schon sehen, das ist das, was man normal als geistige Welt bezeichnet. Aber das ist bereits eine Welt von zwar lebendigen Gedanken, Gedankenwesen, wenn man so will, aber es ist bereits eine geschaffene Welt. Es ist nicht das Schaffende selbst in seiner reinen Gestalt. Das ist der Unterschied. Also diese höchste Quelle, aus der Christus oder die Trinität überhaupt stammt und aus der auch das Ich stammt, die sich nicht irgendwie fassen oder beschreiben lässt, die hat das alles unten geschaffen. Und das heißt, wenn ich an der Schwelle vorbeikomme, an der großen Schwelle, jetzt beim großen Hüter, dann bin ich identisch mit dieser Kraft. In diesem Moment, wo es mir halt gelingt, diese Schwelle zu überschreiten. Und von da aus kann ich alle darunterliegenden Bereiche schauen, indem ich sie eigentlich mitschaffe zumindest. Also ich erkenne daher selbst hohe Engelwesen dadurch, dass ich sie eigentlich mit erschaffe. Paradox. Aber so eine Ahnung davon hat er im 9. Jahrhundert noch der Johannes Gottus Erlgener gehabt. Er schreibt es ganz deutlich. Der Engel existiert dadurch, dass ich ihn denke. Und ich existiere, wenn mich der Engel denkt.
Also ein gegenseitiges
Sich-Denken. Genau, ein gegenseitiges Sich-Denken. Ja, wenn man es nämlich nur die eine Hälfte im Körper so, das habe ich eh schon immer gewusst, wir denken uns die Engel aus, das ist also Spinnerei sozusagen. Ja, das ist eben überhaupt nicht gemeint. Sondern der Engel in seiner Realität ist da, wenn ich ihn geistig denken kann. Das ist natürlich mehr als sie einen abstrakten Gedanken darüber machen. Das ist mehr als bloße Theologie, sondern das ist ein geistiges Erlebnis, das aber aus dem Denken kommt.
Ja, das ist ja logisch. Weil wenn ich jetzt mein Ego nicht, ich denke mein Ego auch nicht, wenn ich mein Ego nicht denke, dann ist es ja auch nicht da.
Ja, genau.
Wenn ich meinen Gedanken Kunstgruppe Ego, und das ist meine Welt, oder mein kleines Ich.
Ja, ja.
Also das war jetzt mein Gedanke.
Ja, also das gilt im Großen auch. Also ich kann daher überhaupt die geistige Welt oder die geistigen Wesen nicht erleben, wenn ich sie nicht zugleich, also zumindest jedenfalls nicht in ihrer vollen Gestalt, wenn ich sie nicht zugleich mitschaffe. Also das ist halt. Und das ist eben aber so richtig erst bei dem neuen geistigen Weg der Fall. Der alte, der mit den geistigen Kräften arbeitet, die aus dem Körperlichen kommen, kriege ich das geschenkt. Das heißt, die alten Engelerlebnisse oder sowas, die Imaginationen, die kommen, die erstens in der Regel viel, sagen wir mal unter Anführungszeichen, bunter waren, als sie heute sind. Also auch wenn man heute hellsichtig ist und erlebt man auch die ganze geistige Welt anders, als sie die Menschen früher erlebt haben. Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten natürlich, aber die Art ist anders. Sie waren nämlich in alten Zeiten viel bildhaft intensiver, farbiger, wenn man so will, nämlich wirklich bis zum Visionären gehen. Und das Visionäre ist aber eigentlich eine sinnliche Halluzination bereits. Und das geht hinein. Das heißt, es fängt an, sich in sinnlichen Bildern auszuleben, die Imagination. Das ist nicht mehr die reine Imagination. Das heißt, ich erlebe den Engel so, wie wenn wirklich ein sinnlicher Mensch von mir mit Flügeln oder was vor mir stehen würde. Und das ist in Wahrheit schon ein durch das leibliche Erleben veränderter imaginativer Eindruck, sagen wir es vorsichtig so. Im Idealfall ist das beim heutigen Hellsehen nicht der Fall. Das heißt, wenn jetzt Leute warten, bis einer plötzlich der Engel erscheint, wie eine physische Gestalt so stark und kommt mir entgegen, dann können sie hoffentlich lang darauf warten, weil dann wäre das ein uraltes Erlebnis und ein verzerrtes Erlebnis. Sondern es ist eben ein rein geistiges und kein sinnliches Erlebnis. Ich kann nur, wenn ich es jetzt mitteilen will, habe ich das Problem, dass ich zunächst einmal keine Worte habe, weil für diese neue Art, die geistige Welt zu sehen oder überhaupt zuerst wirklich in ihrer reinen Gestalt zu sehen, haben wir einfach noch keine Worte. Wir haben Worte nur für Sinnliches. Also das heißt, ich kann nichts sagen, im Grunde. Ich könnte nichts sagen. Also ich muss es in sinnliche Bilder, in sinnliche Ausdrücke die Imagination übersetzen, in Wahrheit. Das fiel beim alten Hellsehen weg, weil da hat sich dadurch, dass das viel leibgebundener war, sofort in sinnliche Eindrücke umgesetzt. Das heißt, er spürt sehr wohl die Engelbegegnung, aber er erlebt sie gar nicht in der rein geistigen Gestalt, sondern sie setzt sich in eine Art sinnliche, ja sagen wir mal, Halluzination kann man nicht ganz sagen, weil es ist ja wirklich da das Engelwesen, sie haben ein wirkliches erlebt, aber das Bild als solches ist Halluzination, weil als sinnliches als Wesen, als sinnlicher Eindruck ist der Engel nicht da, sondern nur als Geistiger. Aber beim alten Hellsehen hat sich das sofort automatisch, unbewusst, ohne dass man was dagegen tun konnte, in ein sinnliches Bild umgewandelt. Das ist heute nicht der Fall. Das heißt, wenn man halt darauf wartet, hellsichtig zu werden und sich wundert, dass nie diese Bilder daherkommen, dann liegt es daran, dass das Hellsehen heute anders ist. Und dass ich erst mit selber ganz bewusst und vorsichtig das, was ich erlebe, geistig erlebe, sagen wir, erlebe in einer, es fängt an in einer Seelenstimmung, die ich spüre, da ist was. Da fängt es einmal an. Und ich spüre, ja, aber das ist nicht meine Stimmung eigentlich, sondern die kommt mir entgegen, aber nicht aus der sinnlichen Welt, sondern sie kommt mir entgegen und sie wird deutlicher, sie hat eine ganz bestimmte Charakteristik. Ja, sie hat was Leuchtendes, sage ich jetzt als Wort, indem ich es übersetze, weil es etwas Ausstrahlendes hat oder irgend sowas in die Richtung. Und das heißt, indem ich versuche, es zu formulieren, es in eine Schilderung zu übertragen oder von mir aus ein Bild zu malen, das übersetze ich jetzt bewusst das in sinnliche Ausdrücke. Aber dann ist es bewusst von mir übersetzt. Und da muss ich oft ringen damit, dass ich die richtigen finde, die genau passen. Das ist es ist also nicht so wie beim alten Hellsehen, dass einfach das Bild ist da. Das heutige Erlebnis ist viel geistiger als das damalige, weil das damals eben dadurch, dass es ans Leibliche, namentlich auch ans Sinnliche gebunden war, ist sofort eine Art sinnliches Vorstellungsbild, ist zu blass ausgedrückt, weil es wirklich so intensiv war, dass oft sogar noch intensiver als eine Sinneswahrnehmung. Ich meine, man kann solche allerdings sehr verzerrten Eindrücke heute künstlich natürlich hervorrufen mit Drogen und dergleichen. Also zum Beispiel die typischen LSD-Erfahrungen oder so, wo das ganze sinnliche Erleben zwar verzerrt ist, aber viel intensiver ist. Die Farben sind leuchtender und alles ist viel intensiver. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem alten Hellsehen. Nur ist die Frage halt, welche geistigen Wesen dahinter stehen oder ob überhaupt höhere dahinter stehen oder das irgendein paar niedere Elementarwesen sind, die da herumgrundeln, sozusagen. Mit welcher Kraft? Ja, mit welcher Kraft dahinter. Also das ist.
Das ist wieder für jeden ein persönliches Bild, nicht? Weil die physischen Sinne so gar nicht sind, nämlich bilden gleich.
So ist es.
Auch unterschiedliche Farbwirkungen.
Ja, ja. Ja, ja.
Unsere übersinnlichen Organe, die geben uns halt auch eben sein persönliches Gefühl, je nachdem, das der
gerade ist. Ja, ja, natürlich. Also wir haben immer unsere ganz individuelle Perspektive auch. Also das ist schon klar. Also gerade bei der Geisteswissenschaft, ich sage jetzt bewusst bei der Geisteswissenschaft, kann man auch nicht so vorgehen wie in der heutigen äußeren Wissenschaft, die nur das Objektive gelten lässt und so tut, als wäre die Welt so, wie es die Wissenschaft halt schildert, egal ob es den Menschen gäbe oder nicht. Sondern es ist immer beides, Objekt, Subjekt, die gehören zusammen. Ohne Subjekt gibt es kein Objekt. Also es ist, der Materialismus entsteht in Gesundheit. Soll ich einschalten? Oder?
Nein.
Materialismus entsteht ja auch deshalb, weil man das Subjekt völlig in eine andere Ecke geschoben hat, sozusagen. Und in die wissenschaftliche Denken geht das nicht ein. Ich tue so, als wäre das Objekt an sich schon die Realität. Und das Subjekt gibt es gar nicht im Grunde. Das ist pfft. Und
also das Kollektiv vielleicht?
Ja, ja.
Ja,
genau. Genau. Daher wird für alle ein gleicher Betrachtungswinkel aufoktroyiert, den es aber in Wahrheit gar nicht gibt. Das ist ein völlig abstrakter. Also das ist die Problematik. Und bei der geistigen Wahrnehmung ist es ganz deutlich. Ich sehe oder erlebe natürlich auch nur das, was mit meinem Schicksal, mit meiner Individualität, mit meinem Karma zusammenhängt. Wenn die karmische Voraussetzung nicht gegeben ist und die karmische Notwendigkeit, sage ich sogar, nicht gegeben ist, sehe ich das überhaupt nicht. Weil mir das gar nichts angeht. Ich könnte damit gar nichts anfangen, Hexen sind Unfug. Also das geht einfach nicht. Also es ist das heißt, diese Note hat sie, und es geht ja nicht darum, bei der geistigen Wahrnehmung darum, dass ich sozusagen der geistigen Tourismus daraus mache. Ich möchte halt jetzt das sehen und das, ich sage jetzt bewusst so banal. Sondern es geht ja darum, dass ich damit eine geistige Aufgabe erfülle. Und ich erlebe genau das, was mit meiner geistigen Aufgabe zu tun hat. Das und nichts anderes. Und daher funktioniert mit Neugier, ich möchte aber gern wissen, wie das oder das ist, funktioniert nicht. Wenn das mich karmisch überhaupt nicht betrifft, werde ich da nicht herankommen. Das ist genauso, darum ist es ja auch so schwer, an Tote heranzukommen, wenn man sie überhaupt nicht kennt oder keine unmittelbare karmische Beziehung mit ihnen hat. Dann wird es sehr schwierig. Also, beziehungsweise geht eigentlich im Grunde gar nicht oder nur über Umwege, dass ich jetzt über einen anderen Toten, mit dem ich sehr stark verbunden bin, und dass es irgendwie sozusagen da eine Vermittlung gibt. Das ist dann sehr indirekt. Aber daher ist der geistige Weg ja immer Teil meiner geistigen Aufgabe und Teil der Aufgabe, wirklich in der geistigen Welt zu arbeiten. Mit dem hängt es zusammen. Also das heißt, geistiges Wahrnehmen ist auch geistige Arbeit. Und um auf den Türhüter zurückzukommen, also beim Großen haben wir jetzt schon gesehen, dass ich eigentlich, also wenn ich wirklich ins höchste Geistige, aus dem mein Ich stammt, kommen will, dann werde ich eigentlich identisch mit der Quelle. Das heißt, ich und Christus sind in dem Moment dasselbe, untrennbar dasselbe. Und beim kleinen Hüter ist es aber nicht anders. Ich komme über die Schwelle des kleinen Hüters dann darüber, wenn ich ihn voll in mein Ich integrieren kann. Und weil als Doppelgänger, als kleiner Hüter, erscheint er mir so lange, als ich ihn eigentlich nicht in mein Wesen integrieren kann. Das ist so was immer ein bisschen außerhalb bleibt. Dann kann er mir ja sogar als Doppelgänger erscheinen, also wobei diese Doppelgängererscheinung natürlich schon wieder mit ein bisschen alten visionären Hellsehen zusammenhängt, also dort, wo man wirklich praktisch sinnlich sich selbst entgegenkommen sieht. Also wie es der Goethe erlebt hat, dass er sich selbst entgegenarbeitet praktisch.
Genau.
Ja. Das sieht dann weiterkommen und der reitet an ihm vorbei und er sieht, das bin ich selbst. Oder wie so schön der Konrad Ferdinand Meyer, ja, das ist ja so treffend. Aber das beruht natürlich auf alten Erlebnissen noch. Und das heißt, ich komme an dem Doppelgänger oder an dem kleinen Hüter in dem Moment vorbei, wenn die Gestalt, die eigentlich ich bin, aber irgendwie in einem anderen Alter oder sonst wie, wenn die verschmelzen miteinander. Das heißt, ich werde eins mit dem Doppelgänger oder mit dem kleinen Hüter. In dem Moment bin ich drüber. In dem Moment bin ich eigentlich erst drüber. Weil vorher bin ich dauernd damit beschäftigt, mit mir selber im Grunde. In dem Moment bin ich drüber. Das heißt, er wird selbst der Torhüter und muss es werden. Da heißt die Geschichte ganz richtig. Und das ist gar kein Problem, dass es dann auch bleiben muss. Das soll er. Also jeder, der den geistigen Weg geht, muss es schaffen, mit selber der Türhüter zu werden. Weil in dem Moment spuckt ihm der Doppelgänger nicht mehr hinein, weil sie sind identisch.
Um hin und her gehen zu können, ne?
So, ja, genau.
Das ist auch der Mensch, das Wesen zweier Welten. Ne? Also einmal
genau. Da, genau. Genau. Ja, und das ist natürlich, also wir sind an sich ja menschheitlich, kann man sagen, über die Schwelle gegangen. Also es ist näher, als wir glauben, dass die geistige Wahrnehmung beginnt. Der erste Punkt ist, dass viele Menschen tatsächlich geistige Erlebnisse haben, ohne dass sie es wissen, ohne dass sie es mitkriegen. Das ist das Problem. Also die Kunst der Geistesschulung oder des Schulungsweges ist ja gar nicht, hellsichtige Erlebnisse zu bekommen, sondern zu wissen, dass man sie hat. Das ist der Punkt eigentlich. Wir haben sie dauernd. Und wir haben sie dauernd oder vielfach schon, ja, die ganze Menschheit über die Schwelle gegangen ist, haben es viele Menschen, die noch nie was gehört haben von einem Schulungsweg oder sie nie interessiert haben dafür. Und sie haben trotzdem Erlebnisse, nur sie bleiben unbewusst. Das ist der Punkt.
Das ist voriges Jahrhundert gewesen. Ne? Ich denke mir durch die beiden Kriege oder...
Ja, ja.
Vielleicht auch.
Naja, es hat erstens einmal damit zu tun, dass ja mit 1900 das sogenannte Kali Yuga, das finstere Zeitalter, aufgehört hat.
1989, genau, ne? Oder
99, genau.
1899.
Ja. Ja.
79 ist ja das andere.
Das Zeit, ist ne? Das, genau, Michael Zeitalter. Ja. Ja, wobei. Wobei man das natürlich auch nicht mit der Stoppuhr nehmen darf, weil es für jeden Menschen unterschiedlich ist. Aber potenziell ist ab dem Zeitpunkt eine Hellsichtigkeit möglich wieder, eine neue eben. Auch das finstere Zeitalter hat ja zum Beispiel auch nicht bedeutet, dass für alle Menschen das Alte komplett weg ist. Gibt es ja immer sehr viele Nachzügler noch. Aber es war einmal menschheitlich gesehen ein starker Einschnitt, dessen Aufgabe war wirklich das Alte zu blockieren. Und man sieht, wie weit es zurückgeht, weil das Kali Yuga fängt an 5000 Jahre früher. Das heißt, es fängt noch vor Beginn der ägyptischen Zeit an. Die ägyptische Kultur oder überhaupt die Entstehung der Hochkulturen, die Entstehung des der Mysterienschulen im heutigen Sinn, oder also wie es eben bei den Ägyptern und so weiter gab. Sicher gab es Mysterien oder die Orakelstätten bei den Atlantiern, aber das war noch was anderes. Mit dem Eintritt des Kali-Yugas musste erstmals ein Schulungsweg beginnen, der das verloren gegangene Hellsehen wiederholt. Bis dahin war das einfach für jeden vorhanden. Jetzt auf einmal war es finster. Im Anfang ging das noch relativ leicht, wieder etwas herauszuholen. Also dazu musste einfach dann das Seelische sowieso, aber auch der Ätherleib gelockert werden. Dann ging das. Ging am Anfang sehr leicht, gegen Ende der ägyptischen Zeit schon mehr sehr problematisch. Und Aber jetzt mit Beginn des 19., also mit Beginn des 20. Jahrhunderts, also um 1900, ist schon relativ schlagartig, sind neue Möglichkeiten erwacht, denn für dieses neue Hellsehen, das nicht leibgebunden ist. Trotzdem dauert es, bis die Menschen so weit sind, dass sie damit umgehen können, dass sie sich das bewusst machen können, was da hereinkommt. Im Grunde ist es nicht anders, als wie ein kleines Kind, ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, der Zeit braucht, bis es überhaupt die Welt sehen lernt. Es hat gesunde Augen, ganz gesunde Augen. Eigentlich spricht doch nichts dagegen, dass es jetzt alles sieht, und trotzdem sieht es noch nicht wirklich so, wie wir sehen. Es sieht überhaupt noch keine gegenständliche Welt oder was. Es beginnt irgendwann hell und dunkel. Das fängt teilweise schon vor der Geburt an, das wahrzunehmen. Aber das wirklich Konturen, Entfernungen und so weiter, das dauert lang. Im Grunde, bis ein Kind Entfernungen, größere Entfernungen einschätzen kann. Ich meine, so ein kleines Geschrapel, abgesehen davon, dass es durch die geringere Körpergröße nicht so weites Blickfeld hat, aber was weit, weit weg ist, da verliert sich das Distanzgefühl völlig. Also da ist hinten wirklich, die Welt ist ein flaches Panorama irgendwo bei einem gewissen Punkt. Gerade im näheren Umfeld wird es ihm gegenständlich schon. Aber die Berge dort, das ist wie wenn es aufgemalt wäre, sozusagen, schon lebendig, aber es ist. Es, ja.
Das ja, am Anfang sind sie überhaupt blind, am Anfang,
ja, ja.
Wenn sie geboren
ja, ja.
Sind, das glaubt man ja gar nicht, weil die schauen ja schon so
ja, ja.
Auch oft.
Ja, ja. Wobei das teilweise auch jetzt früher erfolgt schon der Moment, ja. Wo so ein erstes Gewahrwerden ist. Das hängt auch mit dem stärker herein. Kommen zusammen. Ja, aber so ist es eben im Geistigen auch. Wir haben eigentlich die geistigen Organe, aber wir müssen erst lernen, sie zu gebrauchen.
Naja, und auch selber schon. Die Organe, die geistigen Organe, werden uns nicht mehr geschenkt. Die müssen uns schon selber
ja,
arbeiten.
Wir müssen sie weiterbilden, sagen wir mal so. Es ist ja schon was vorhanden, aber das ist erstens, also, dass die Lotusblumen in Bewegung kommen, und dazu müssen wir aktiv werden. Das entspricht dem Sehenlernen halt sozusagen. Aber weil das kann nur durch die Ich-Aktivität passieren. Und während das Alte eben durch die Leibesaktivität im Grunde bewirkt wurde, nicht durch die Ich-Aktivität. Daher war das alte Hellsehen umso besser, wenn es Ich draußen ist.
Eben, ja.
Das hat nur gestört.
Ja.
Das bringt nur alles durcheinander. Bei der neuen geistigen Wahrnehmung ist es genau umgekehrt. Das wird überhaupt nur aktiv, also sehend, wenn die Ich-Aktivität drinnen ist. Aber im Prinzip, also die Möglichkeit ist für jeden da, und es bleibt nur im Unbewussten noch. Also eigentlich dient diese Ich-Aktivität dazu, das schon Wahrgenommene ins Bewusstsein zu heben. Das
ja, daher ist ja auch der Alkohol jetzt so schlecht.
Ja, ja, richtig.
Der
bringt uns heraus, ja, ja.
Ja, ja. Eher hinein müssen
ja.
In uns.
Ja, ja.
Der Alkohol bewirkt gerade immer das Gegenteil eigentlich, ne? Wenn man das regelmäßig.
Ja, 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 also das stört den heutigen Weg empfindlich, ja. Im Gegensatz zum Alten.
Ja, ja,
das ist das ganz Interessante. Also gerade die Dionysien oder so, haben ja beruht, gerade auch auf der Wirkung des Alkohols, als ein leichtes Rauschmittel, das auch zu hellsichtigen Erfahrungen führte. Ich meine, es hat für den Alkohol eine ganze Menge Aufgaben gehabt, auch das Bewusstsein für die Blutsbande zurückzudrängen und solche Dinge, auch dabei spielt es eine Rolle, also mehr das Ego zu stärken. Mhm. Weil Das war die Voraussetzung, dass das Ich überhaupt sich seiner bewusst wird. Aber es hat natürlich auch zu hellsichtigen Erfahrungen geführt, ganz starken, mit ganz starken Bildwirkungen. Also wozu man heute LSD oder sowas braucht, hat damals der Wein genügt. Und der war ja verdünnt. Also für heute Verhältnisse, was die Griechen verwendet haben, war das ein ganz leichter Spritzer sozusagen, verdünnt. Also der war immer mit Wasser verdünnt. Und das hat schon die Wirkung gehabt. Eine starke Wirkung. Also heute würde das gar nicht mehr funktionieren. Und dann kamen tatsächlich sehr, sehr intensive hellsichtige Erlebnisse. Allerdings zunehmend von nur relativ niederen Wesenheiten. Ja, damit haben wir jetzt wirklich die kümische Hochzeit zum Abschluss gebracht. Ich denke, wir werden noch einmal dann so einen Rundgang machen durchs Ganze das nächste Mal oder so. Dass wir uns die Bilder vor Augen rufen, weil, wie gesagt, das Wesentliche ist, die Bilder aufzunehmen, gar nicht viel zu grübeln darüber, sondern die Bilder einmal festzuhalten, sie sich aufzubauen und dann, wenn man sie gut intus hat und sie leicht aufbauen kann und sie sehr präsent sind, sie wegschaffen. Dann kommt die eigentliche Imagination, die einen selbst individuell betrifft. Also ich muss die Bilder so gut haben, dass mir eigentlich gar nicht mehr aus dem Kopf gehen. So klar und so wirklich intensiv aufgebaut. Und da sind sie aber immer noch nicht das Eigentliche. Sondern es mir dann gelingt, sie aus dem Bewusstsein zu löschen. Dann kommt die eigentliche Imagination. Dann kommt das, und dann kommt eben die Imagination, die auf meine Individualität zugeschnitten ist. Und mit der Imagination kommt dann, wenn ich das weiter pflege, die Inspiration, die mir das Bild erklärt, unter Anführungszeichen. Und das beste Mittel, dass es nicht zu dieser Inspiration kommt, ist, wenn ich selber ständig darüber grübel, ja, was ist denn gemeint damit? Was bedeutet denn jetzt der Vogel da? Ich muss warten, bis der Moment da ist, wo ich es weiß. Einfach weiß. Ich sehe das Bild, nämlich jetzt nicht das Vorstellungsbild, das ich als Vorbereitung genommen habe, sondern das wirkliche Erlebnis, das eigentlich kein sinnliches Bild mehr ist, sondern das eine Art, na sagen wir mal, Gedankenstimmung ist. Ja, ich möchte jetzt einmal Gedankenstimmung
nennen. Das Mysteriendrama hast du das auch schon immer so gesagt.
Ja.
Nicht grübeln, sondern wirken lassen.
Ja,
wirken
lassen. Wirken.
Das hast du immer gesagt.
Ja. Also,
das ist
Wirken lassen. Und dann kommt was Brauchbares raus und das, dann mache ich damit natürlich auch eine Entwicklung durch. Und dass ich es dann, dass es mir bewusst wird, ist das Zeichen, dass die Entwicklung vorangegangen ist. Also das heißt, es ist viel mehr als einfach eine Wahrnehmung von etwas, sondern es ist zugleich ein alchemischer Prozess, der mich verwandelt. Und das geht's. Ja. Und der geht halt sehr weit, weil er letztlich bis ins Physische hinein gehen soll. Das ist im Anfang sehr fein, aber andererseits ist es auch wieder gar nicht so weit weg, weil was uns heute einerseits von außen aufgezwungen wird, dass das Denken immer mehr ans Hirnkastel gefesselt wird, nämlich ans physische Gehirn, dann ist gerade das Gegengewicht dazu, dass da das befreit, wieder da was ändert. Und damit ändert sich aber auch im Physischen etwas, weil eigentlich die physische Fessel überwunden wird. Das ist heute gerade der große Kampf und da fängt diese Alchemie an. Das wäre so die Fesselung ans physische Gehirn überwinden, die Dauerfesselung, diese Kreuzigung da an die Schädelstätte, auf der Schädelstätte, dass wir die überwinden. Da fängt die Auferstehung des Physischen nämlich an. Weil indem ich diese Fesselung überwinde, arbeite ich geistig bis ins Physische hinein und vergeistige das Physische. Also bis dorthin geht's. Da fängt wirklich die Auferstehung des Leibes an. Und da fängt es an, dass das Ich-Geistigkeit, also reine Geistigkeit, selbst wirksam im Materiellen wird, unmittelbar. Und dazu sind die höchsten Kräfte eigentlich notwendig. Ich meine, es ist alles erst der feinste Anfang, aber da fängt es an.
Aber unwahrscheinlich stark war ja auch also ein Spiel von Dante. Ne? Das war ja auch so eigentlich. Ne?
Ja, natürlich.
Das,
ja.
Ist ja, das ist ja enorm, was wir schon alles hinter uns haben. Er streckt
er die Patschen. Na gut, in diesem Sinne.
Ja,
hat schon viele.
Der ist ja mit